HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Name ist Daniela Baumeister. Schönen guten Tag. Er hat gerade wieder ein neues Album veröffentlicht und das klingt richtig jung. Er ist ununterbrochen auf Tour und steht jeden Abend auf einer anderen Bühne und er hat schon wieder neue Ideen zur Neuerfindung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Klaus Doldinger. Guten Tag.
Guten Tag, vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Bin der kaum gewachsen. Also
das ist
sehr lieb. Danke.
Das schaffen Sie. Es ist immer viel los. Es ist immer viel los gewesen. Wie viele Jahre sind das jetzt? Über 60, die Sie auf den Bühnen dieser Welt stehen? Man kann ja mal so überschlagen: 5000 Konzerte in über 50 Ländern, über 50 Alben. Und ja, doch tatsächlich ein paar tausend Songs. Wissen Sie denn noch alles, was Sie gemacht haben?
Ja, manchmal tue ich mich schwer. Ich gebe es ehrlich zu. Ich höre zwar meistens raus, das ist ein Stück von mir, aber die Titel fallen mir dann oft nicht ein. Aber von den Tönen her kann ich mich eigentlich immer sehr gut entsinnen.
Das neue Album, das ist Passport und das sind Ihre Lieblingsstücke aus diesen paar hundert Passport-Songs. Wie war das denn, als Sie angefangen haben, mit zwei Fingern auf dem Klavier zu spielen, damals in Wien? Und wie sind Sie dann zum Saxophon-Guru gekommen? Können Sie das in einen Satz packen?
Ja, also als ich als Kind in Wien aufwuchs, zwischen 1940, also meinem vierten und meinem neunten Lebensjahr bis 45, da war überhaupt noch nichts mit Klavierspielen. Da war weit und breit kein Klavier, wir wohnten da etwas außerhalb. Das hat sich dann später ergeben. Also beide Großeltern hatten jeweils einen Flügel beziehungsweise Klavier. Und wenn wir da mal zu Besuchen waren in Eisenach oder in Freiburg im Breisgau, da habe ich dann immer gerne geklimpert und meine Eltern haben das natürlich realisiert. Und als ich dann 1948 in Düsseldorf mittlerweile dann auf die höhere Schule kam, auf das Jacobi-Gymnasium, haben die beschlossen, der Bub, der soll auch musikalisch ausgebildet werden als Pianist. Und da kam ich dann wurde auch angenommen am Robert-Schumann-Konservatorium in Düsseldorf. Gleichzeitig zur höheren Schule habe ich also die ganzen Jahre dann auch Klavier, Harmonielehre etc., was dazu gehört, studiert.
Das war also eine ernste Sache, Musikwissenschaften, Harmonielehre. Und dann sind Sie auch noch Tonmeister geworden. Und nebenher haben Sie auch Musik gemacht.
Ja.
War immer eine ernste Sache? Gab es da auch mal eine Alternative dazu?
Die Alternative war natürlich der Jazz. Also insofern, das setzte ja relativ früh ein. Wir haben uns so ab 52, da war ich so 16, dann immer in einem sogenannten Hotclub getroffen, alle ein, zwei Wochen, um Platten zu hören. Denn damals gab es ja noch nicht so Plattenläden mit Repertoire von Jazz etc., sondern da trafen sich die Jazzliebhaber in Düsseldorf seinerzeit und um gemeinsam, was weiß ich, Louis Armstrong, Big Spider Back und die ganzen Meister, Sidney Bechet jener Tage zu hören und auch Vorträge zu halten. Da waren einige, die kannten sich wirklich gut aus und haben dann an den Themen sich auch ergötzt, indem sie uns Vorträge hielten. Und so wusste man damals schon ganz gut auch über den Werdegang des Jazz Bescheid. Und da habe ich dann auch die ersten Mitspieler kennengelernt. Wir gründeten dann sehr bald eine Band. 1953 hatten wir sogar schon in unseren ersten Auftritt. Das war eine Dixieland-Band, die Düsseldorfer Feetwarmers.
Die Feetwarmers, das waren die ersten eigenen Versuche. Motherhood und dann Passport und viele, viele andere Sachen. Wissen Sie noch, wie der Blitz-Jazz bei Ihnen eingeschlagen ist?
Ja, das war natürlich zu Kriegsende auf der Flucht wir waren als Reichsdeutsche dann in Wien nicht mehr erwünscht, sind dann kurz in Bayern zwischengelandet, waren in Schrobenhausen bei einem vermeintlichen Onkel. Und der hatte da eine Apotheke und im Nachbargebäude war ein Gasthof. Und da probte dann, kurz nach dem Übergang in die amerikanische Zone, kam dann der erste Jazz zu Gehör, den man da vorher in keinster Weise hätte wahrnehmen können. Also im Radio wurde ja während des Zweiten Weltkrieges nur gespielt. Deutsche Schlager, Filmmusik aus deutschen Filmen natürlich, Volksmusik, klassische Musik, Operetten. Aber Jazz, da war überhaupt nicht dran zu denken. Und somit hörte ich damals, kurz nach, also im Mai 45, zum allerersten Mal überhaupt etwas, was mit Jazz zu tun hatte. Das hat mich dann für den Rest meines Lebens eigentlich gefangen gehalten.
Was war das, dass Sie das noch nie gehört hatten? Was hat diese Liebe so entflammen lassen?
Sagen wir mal, die Ausdrucksfreudigkeit dieser Musik, die rhythmische Konzeption, das, was man Swing nennt, Und aber auch die Freude, die die Musiker am Spielen hatten. Und ich war, muss ich wirklich sagen, so hingerissen von all dem, dass mich das eigentlich nicht mehr losgelassen hat. Und die Musiker, die ich dann in dem Hotclub in Düsseldorf dann traf, die waren ähnlich ausgerichtet. Da war zum Beispiel der Pianist Ingfried Hoffmann, der war damals frisch aus Berlin in Düsseldorf angereist und lebte dann auch dort. Wir gingen gemeinsam auf verschiedene Schulen, aber machten auch später dann Abitur zur gleichen Zeit. Und der Ingfried war ein sehr gut ausgebildeter Pianist und der spielte à la George Shearing, also Oscar Peterson, und der konnte aber auch Swing spielen. Und das war also wunderbar, gleich Leute kennenzulernen, die eben ähnlich tickten wie ich und mit denen man dann auch gemeinsam musizieren konnte.
Wenn man so guckt in Ihre Biografie, Ihnen sind ja immer wieder Menschen begegnet, die nicht unbedingt direkt nur was mit Musik zu tun haben, die Ihnen aber sehr wichtig wurden, also Volker Schlöndorff zum Beispiel oder der frühere Minister Manfred Lahnstein oder dann auch ein gewisser Udo Lindenberg, der bei Ihnen bei Passport getrommelt hat und dann eine ganz andere Entwicklung genommen hat. Wie wichtig ist Ihnen das, dass Sie eben nicht nur diesen Jazz geradeaus machen, sondern dass dann noch ganz viele andere Menschen auftauchen?
Ich hatte ja 1961, 62 mein Quartett, Klaus-Dollinger Quartett gegründet, nachdem wir weltweit schon unterwegs waren, Nordafrika, Südamerika, wo wir also nicht nur in Brasilien, sondern Argentinien, Ecuador, Chile, Peru, Kolumbien spielten. Also wahnsinnig, wenn ich mir das heute überlege. Und da muss ich sagen, dass dann Ende der 60er Jahre, im Jahr 69, haben wir nochmal eine Fernost-Tour, die uns auch nach Indien führte, zum Beispiel Afghanistan, Pakistan etc. Da war dann plötzlich so ein Keim in der Band, wo jeder sagte, ach, jetzt will ich doch was anderes machen. Und die Band löste sich halt auf. Und da habe ich dann mal gesucht, welcher Schlagzeuger käme denn jetzt in Frage. Und da hat mir ein Kollege geraten, da ist ein junger Typ hier aus Gronau, der heißt, glaube ich, Udo Lindenberg oder so, den könntest du nochmal testen. Gut, dann habe ich also angerufen. Der kam wenige Tage später, es war das Jahr 68, kam nach München, hat mich besucht mit Schlagzeug hinten im Kofferraum. Und ja, dann haben wir gleich mal im Duo gespielt. Die Aufnahmen habe ich noch und war wirklich restlos begeistert. Da war wirklich mal einer, der konnte sowohl Rock'n'Roll-mäßig als auch Jazz-mäßig spielen, was damals ja eher nicht angesagt war. Es gab kaum jemanden, der beide Stilarten und Spielmöglichkeiten vereinen konnte. Und Udo konnte das. Lustigerweise ist eins der Stücke, die wir damals gemeinsam aufgenommen haben, Soul Town, auch jetzt auf diesem Geburtstagsalbum mit drauf. Ich bin sehr froh, dass das alles geklappt hat.
Ich finde, das ist ein Who is Who, dieses Album. Und jetzt spielen wir was. Was möchten Sie als erstes hören von Ihrem eigenen Album? Ihre Hommage an sich selbst sozusagen.
Ja, also zum Beispiel ganz schön wäre ja das Stück Soul Town mit dem Nils Landgren als Posaunist. Oder die sind alle ganz toll. Ne?
Der Doppelkopf mit Daniela Baumeister und Klaus Doldinger, 80 und kein bisschen leise, 60 Jahre auf der Bühne und noch viel vor. Herr Doldinger, Sie haben eben schon ein paar Länder aufgezählt, wo Sie schon in den 60er Jahren waren. Wenn Sie heute in die Welt gucken, kann man viele von diesen Ländern nicht mehr bereisen. Sind Sie glücklich, dass Sie noch dort waren oder sind Sie traurig, was sich da entwickelt hat?
Naja, ich bin schon ein bisschen nicht erschüttert, aber es geht einem ein wenig an die Seele, wenn man beobachtet, was da passiert, was man sich damals hätte nicht vorstellen können. Denn ich habe ja in Städten wie Aleppo zum Beispiel gespielt, wo man heute Schlimmstes erfährt, über was da wieder passiert ist. Also das war damals unausdenkbar. Ich habe das wirklich sehr genossen, gerade der Nahostbereich. Also wir haben gespielt natürlich im Libanon, in der Türkei übrigens auch. Und das war damals eigentlich wirklich, Libyen waren wir einmal auf der Durchreise, Syrien haben wir natürlich gespielt, ausführlichst. Damaskus war natürlich auch ein Schwerpunkt dieser frühen Tourneen. Ich habe es mir nicht vorstellen können.
Wie haben Sie sich damals dort gefühlt? War das großes Abenteuer? War das toll, andere Kulturen zu treffen? Haben Sie das gleich musikalisch gesehen und gleich umgesetzt? Also Sie haben ja auch sehr früh schon mit marokkanischen Musikern zum Beispiel zusammengespielt.
Naja, das waren natürlich großartige Erfahrungen, sagen wir mal. den Ausdrucksbereich innerhalb meiner Musik erweitern zu können. Also man hat natürlich vieles dann in sich wirken lassen. Ich habe dann auch zum Beispiel in Afghanistan, in Kabul, auf der Straße mal eine Flöte gekauft, die ich hier und da bei dem Stück Sahara einsetze. Oder es gibt auch andere Stücke, wo ich die dann mal spiele. Das ist so eine Bambusflöte. Und ich muss sagen, dass ich viele Elemente der afrikanischen, nordafrikanischen Musik und auch der nahöstlichen gerne in mir aufgenommen habe und dann auch auf meine Art und Weise dann weiter auch in den Kompositionen natürlich wirken lasse. Also das, ich kann es gar nicht mit Worten eigentlich beschreiben. Es waren halt großartige Erlebnisse, vor allen Dingen eben auch diese Musiker dann vor Ort kennenzulernen und auch in diesem Rahmen dann zu musizieren.
War der Weltbürger Klaus Dollinger auch der erste Weltmusiker?
Nein, da gab es natürlich immer schon welche. Also das möchte ich, weiß Gott, nicht für mich
anschauen. Aber Sie waren ganz schön früh dran.
Ich war relativ früh, ja, das stimmt schon, aber es gab ja immer viele Musiker, die auch weltweit gereist sind. Ich habe jedenfalls das sehr genossen und bin auch den Leuten dankbar, die das möglich gemacht haben. Denn diese Konzerte wurden ja veranstaltet vom Auswärtigen Amt und vom Goethe-Institut. Und da sitzen vor Ort manchmal wirklich beachtliche Menschen, die natürlich als Deutsche dort über die Bühne bringen, große Seminare veranstalten zum Thema Deutschland und deutsche Literatur und was weiß ich. Und die dann aber, weil sie vor Ort leben, uns als Gästen eine ganze Menge auch an Erlebnissen bescheren konnten, wo man dann eingeladen war zu einem Umtrunk in einem Vorort und was weiß ich, wo man also viel mehr kennenlernte von den einzelnen regionalen Besonderheiten, die man normalerweise als Tourist gar nicht mitkriegen würde.
Reisen Sie immer noch so viel?
Na Gott, wie man sieht, wir waren voriges Jahr noch in Korea, also in Südkorea, das war sehr schön. Da waren wir auch noch mal ganz kurz in Marokko. Einer der Musiker, mit dem spiele ich ja auch hier noch ab und zu mal, den Majid Bekas, der auf unserem Album Passport to Morocco mitgespielt hat. Also es sind immer wieder so Anlässe, wo man dann eine größere Reise unternimmt.
Also es fehlen Ihnen schon noch ein paar Länder oder Kulturen oder Gegenden?
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir eines Tages auch mal in Russland spielen. Mhm. Wir haben mal mit einer russischen Big Band gemeinsam auf Festivals gespielt, die da auch musizierten. Und da stellte sich heraus, dass der Saxophonist, der Lead-Saxophonist auch eine gute Beziehung zur Regierung hat. Und der hatte mir angeboten, dass wir doch mal in Moskau spielen können. Naja, warum auch nicht?
Herr Doldinger, wir haben eben schon ein bisschen zurückgeblickt und da ist wahnsinnig viel zu erzählen. Was ist das Erste, wenn Sie morgens aufwachen? Was denken, was fühlen, was hören Sie? Gleich Musik oder haben Sie gleich einen Plan oder haben Sie ganz viel vor oder geht der Tag langsam an?
Aha, wenn ich es ehrlich sagen soll, was ich morgens als erstes höre, sind die Nachrichten.
Okay.
Es gibt in Bayern einen Sender, der heißt B5 Aktuell. Dem habe ich übrigens auch mal Musik gemacht vor vielen Jahren. Wurde dann leider aber abgelöst, weil man sich mal was anderes wünschte, was aber auch okay ist. Aber die im Viertelstundentakt haben die Nachrichten. Alles andere nehme ich dann nachher beim Frühstück der Presse.
Ist die Musik dann auch eine andere Art, diesem Leben, was doch manchmal merkwürdig verläuft im Moment weltweit, zu begegnen?
Na, die Musik ist natürlich ein tröstendes Element, das einen auch immer wieder aus den größten Schwierigkeiten herausholt. Nicht wahr? Das ist auch klar, dass die Musik über all dem schwebt und steht. Also insofern, das ist außer Frage. Aber ich käme jetzt nicht auf die Idee, morgens nach dem Aufstehen gleich als erstes, sagen wir mal, mir ein Charlie Parker oder aufzulegen. Also
Sie gehen auch nicht gleich in Ihr Studio?
Nein, eigentlich nicht.
Ne. Und ruft das Saxophon und sagt, Klaus, komm üben?
Nein, das Saxophon ruft mich eigentlich immer erst gegen Abend. Das ist halt so, das hat auch was mit der Physis zu tun, nehme ich mal an, dass man also tagsüber, ich habe zwar auch schon mal am Platten ganz früh morgens aufgenommen, ich entsinne mich, Anfang der 60er Jahre habe ich mit dem Rolf Kühn mal ein Album aufgenommen in Hamburg, da mussten wir 3-4 Tage dort bleiben und die Session ging immer morgens von 7:30 bis 9:30, merkwürdigerweise, weil nur da konnte der Tonmeister.
Das ist früh.
Und, ja.
Aber Sie üben tatsächlich immer noch täglich, oder?
Ja, klar. Ich meine, es ist eine Frage der Vernunft. Wird das eine, sagen wir mal, gewisse Kondition im Mundbereich, also die Muskeln müssen, das muss schon erhalten werden. Sonst würde man ja den Sound, den Ansatz, sagt man ja, in der Fachsprache dann verlieren. Und das ist schon ganz wichtig, dass man mit seinen Instrumenten verbunden bleibt.
Wie wichtig war und ist es für Sie, dass es eben nicht nur ausschließlich der Jazz ist, sondern dass Sie auch noch tausend andere Sachen machen oder gemacht haben? Sie haben eben schon gesagt, Musik für einen Nachrichtensender. Also ich nehme mich einmal an, so eine Erkennungsmelodie. Sie haben Werbejingles gemacht. Sie haben Filmmusiken gemacht oder machen Filmmusiken. Wir spielen mal ein paar Musiken ein, die jeder kennt, aber bei denen vielleicht nicht jeder weiß, dass sie von Ihnen sind. Melodie vom Tatort zum Beispiel, Herr Doldinger. Schauen Sie sonntags Tatort?
Gelegentlich schon mal, ja klar.
Und wenn Sie die Musik hören, was passiert dann mit Ihnen?
Ja, ich kenne sie ja.
Also ja, Sie kennen sie ja, aber sie wurde ja auch nicht groß verändert.
Ich freue mich, dass sie noch Bestand hat und dass sie ein Markenzeichen darstellt, im Gegensatz zu vielen anderen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Markenzeichen innerhalb der Fernsehmusikwelt. Da gibt es eine ganze Menge. Aber diese hier hat am meisten Präsenz, habe ich manchmal den Eindruck, weil viele Leute immer wieder mich darauf ansprechen, während über die anderen Musiken, die es da auch tagtäglich gibt, wird ja nie gesprochen. Also insofern ist das schon ein interessantes Phänomen, dass ausgerechnet diese Musik dann auch Gesprächsstoff geworden ist. Und ich freue mich natürlich, dass die auch heute noch aufführungsfähig ist. Wir spielen das Stück, gelegentlich sogar auf der Bühne mit der Band. Und was ich am Anfang gar nicht geglaubt hätte, also die Musik ist ja 1970 entstanden, aufgrund eines Auftrags. Und erst 20 Jahre später hatte ich mal die Idee, Menschenskind, das läuft jetzt so oft, warum spielt man dann das nicht auch mal auf der Bühne? Ursprünglich war es ja auch nur als eine 10-teilige Folge geplant. Nicht mal? Und dass man daraus so ein Riesending machen würde, dass jetzt auf, ich nehme an, irgendwann kommt jetzt mal der 1000. Film, das hätte man nie geglaubt.
Gibt das eigentlich noch Geld jeden Sonntagabend, wenn das läuft?
Ein bisschen gibt es schon was. Aber die GEMA hat natürlich ein Verteilungssystem, wo die Vergütung, man spricht ja im GEMA-Kontext dann von Vergütung, dann sich abstufen. Also Musiken, die nun wiederholungsmäßig oft eingesetzt werden, bekommen natürlich sehr viel weniger als die Musiken, die nur 2, 3 oder 4 Mal laufen. Nicht wahr? Also das ist auch ein ganz vernünftiges System. Ich habe das Glück und das Vergnügen gehabt, 24 Jahre selber dem Aufsichtsrat der GEMA mit einigen Kollegen angehören zu dürfen.
Also, und ist aber wichtig, damit die Musiker an ihr Geld kommen.
Ja, und dass vor allen Dingen Leute mitsprechen, die eben auch in der Branche tätig sind und selber Musik, also Musiken kreieren, beziehungsweise auch Texte oder auch diese dann verlegen. Und man darf eins nicht vergessen, das ist das Allerwichtigste, die GEMA ist eine Non-Profit-Gesellschaft. Also es wird ja oft leider so dargestellt, als würde die GEMA da Vermögen anhäufen. Das ist aber nicht der Fall, sondern alles, was reinkommt, wird auch ausgegeben. Für die Mitarbeiter natürlich auch, aber dann auch eben für die künstlerisch tätigen Leute und ihre Verleger.
Damit es schön GEMA-Gebühren gibt, auch für Klaus Doldinger, was von Ihrem neuen Album, was soll man nehmen als zweiten Titel?
Mal was Besinnliches, würde ich sagen. Jungle Song. Der Dschungel spielte bei mir auch öfters eine Rolle. Natürlich, klar, das hat mich auch immer fasziniert, sagen wir mal, in Länder zu reisen, zum Beispiel im Amazonasgebiet in Brasilien, wo man dann auch mal die Chance hat, wirklich mal durch den Dschungel zu laufen und diese Stimmung mal richtig vor Ort zu absorbieren, in sich aufzusaugen. Also, und dass sich das musikalisch dann unter Umständen natürlich anders ausdrückt, ist auch klar. Aber ich dachte, so ein Stück wie Jungle Song, das sollte man wirklich jetzt mal hören.
Doldinger ist Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Daniela Baumeister und wir freuen uns alle sehr, dass diese Sendung zustande gekommen ist, denn Herr Doldinger ist wahnsinnig beschäftigt und es gibt einen Titel von Udo Lindenberg auf dessen letztem Album, der heißt Der Greis ist heiß und das ist auch auf dem aktuellen Passport-Album drauf. Wir wollen es aber jetzt nicht auf Sie beziehen, oder? Herr Doldinger.
Steht jedem frei. Also Freiheit war immer ein wichtiges Stichwort in meinem Leben und jeder soll das so auffassen, wie er möchte. Ich hatte natürlich erst auch schon mal Bedenken, so einen Titel zu nehmen, aber die Sache ist ganz einfach. Ich habe Udo angerufen, was wollen wir denn nun machen? Und dann kam von ihm die Anregung, nimm doch Der Kreis ist heiß. Und ich kannte das Stück natürlich überhaupt nicht. Dann hat er mir das zugeschickt und ich dachte, eigentlich ist das eine wirklich witzige Nummer, die auch einen gewissen Jazz-Groove in sich trägt, von der Komposition her. Und dann haben wir das im Studio aufgenommen und siehe da, es hat gut funktioniert.
Wir haben ja eben schon mal angefangen, auch auf Ihre Filmmusiken zu gucken. Das Boot zum Beispiel. Eine Musik, eine Melodie, die jeder kennt, wo jeder sofort weiß, welche Bilder, da kommen immer die richtigen Bilder im Kopf. Das haben Sie geschrieben. Was kommen bei Ihnen für Bilder, wenn Sie die Musik hören?
Diese Bilder und auch die, sagen wir mal, die Stimmungen auf, die der Lothar Günther Buchheim in seinem Roman niedergeschrieben hat. Also ich meine, das war ja mit ein Thema, als Wolfgang Petersen mich ansprach, ob ich Lust und Zeit hätte, für diese Produktion mit ihm zusammenzuarbeiten, mal wieder, denn ich hatte ja bis zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Reihe von Filmen für Wolfgang Petersen komponiert. Insofern, ich habe dann den Roman natürlich gelesen, lernte auch später in Lothar Günther Buchheim den Autor kennen und muss sagen, das Thema an sich hat mich eben sehr angesprochen und fasziniert, wenn man so will. Ich habe ja als merkwürdigerweise auch als Kind wohl schon mal ein U-Boot genau in der Art gezeichnet. Das ist, diese Zeichnung ist mir jetzt vor kurzem zufälligerweise unter die Finger gekommen. Da war ich vielleicht 6 oder 7 Jahre alt und habe ein U-Boot in Farbe gezeichnet mit einem Nazi-Emblem aus jenem Jahr. Das war, glaube ich, 1944. Also es ist mir wirklich völlig mysteriös kam mir das jetzt vor.
Da schließen sich dann Kreise, oder?
Ja, als wäre das ein Vorauszeichen gewesen auf das, was mal kommen würde.
Glauben Sie an sowas, dass es solche Zeichen gibt?
Naja, es gibt immer wieder merkwürdige Dinge, die man sich nicht so recht erklären kann, die auf etwas hinweisen, was dann auch eintritt oder eingetreten ist. Also es gibt da oft merkwürdige Zusammenhänge, aber gut, das wollen wir jetzt nicht vertiefen.
Also eine angenehme Erinnerung oder ein angenehmes Gefühl, das entsteht, wenn die Musik vom Boot, auch wenn es ist ja ein Wahnsinnsfilm und es ist ein Gesamtkunstwerk eben auch durch Ihre Musik. Wie machen Sie das überhaupt? Kriegen Sie die Idee? Lesen Sie dann das Drehbuch? Reden Sie mit dem Regisseur? Wie entsteht so eine Filmmusik überhaupt?
Na, ich hatte das große Glück, meistens mit Regisseuren zusammenzuarbeiten, die auch ein Faible für Musik hatten. Gerade mit Wolfgang Petersen war das besonders erfreulich. Das war halt so, dass ich das Drehbuch gelesen habe. Dann haben wir darüber geredet. Wolfgang Petersen hat mir zum Beispiel in diesem Fall mal seine Idee mal ganz, so gut er das ausdrücken konnte, dann dargestellt, dass zum Beispiel die Szene, wo das Boot untergeht und diese Mannschaft da am Grund des Meeres hilflos in dem Boot um ihr Leben bangt und dass dann plötzlich nach einem hohen Spannungsmoment dieses Boot langsam aufsteigt. Und dieses aufsteigende Moment wünschte er sich, sollte auch die Musik beinhalten. Deswegen habe ich auch eine Melodie komponiert, die eben genau dieses auch dann nachvollzieht, also in verschiedenen Passagen natürlich. Und überhaupt die Spannung war eine große Herausforderung natürlich, die neben dem Erfreulichen, was auch eine Rolle spielte, zum Beispiel diese Bar-Szenen am Anfang, die kamen ganz überraschend auf mich zu. Da rief der Wolfgang an, also wir waren nicht sehr oft zusammen, weil er dauernd, entweder war beim Dreh oder saß im Schneiderraum. Damals gab es ja auch noch nicht so viele Möglichkeiten, wie man heute hat, übers Internet zu kommunizieren. Das gab es alles nicht, sondern man kriegte dann eine Kassette geschickt, die konnte man sich angucken, hat das über die Szene diskutiert. Und so hat sich vieles dann ergeben. Dann habe ich gebeten, Wolfgang, am besten ist, wir treffen uns bei mir zu Hause und ich spiele dir das mal am Klavier vor. Oder ich habe dann was vorbereitet, bereits so ein paar sogenannte Demos aufgenommen, wo er sich dann vorstellen konnte, wie mir die eine oder andere Musik durch den Kopf ging und wie ich das umsetzen wollte. Und dann ging ich mit den Musikern ins Studio und wir haben es dann regulär aufgenommen. Aber entscheidend war dann zum Beispiel zu der Szene, die ich jetzt gerade erwähnen wollte, dass er anrief und sagte, hör mal, wir haben jetzt noch einen Dreh, so ein Nightclub musst du dir vorstellen. Der Fassbinder hat jetzt bis vor kurzem hier gedreht und wir haben einen großen großen Nightclub-mäßigen Raum. Da können wir die ganze Mannschaft auflaufen lassen mit. Und wir brauchen dann eine Sängerin, die Französisch singt und sich auf der Bühne wirklich entsprechend auch darbietet. Und na gut, dann habe ich mich mit einer Französin zusammengesetzt. Dann habe ich zwei Stücke komponiert und habe auch mit dem Musiker dazu engagiert, die diese Szene erstmal eingespielt haben, dann aber auch fürs Bild zur Verfügung standen. Es war praktisch eine Geschichte, die kam von heute auf morgen auf mich zu. Das habe ich innerhalb von einer Woche durchgezogen. Und damit war dann auch diese Szene, die gleich am Anfang des Films vorkommt, gerettet. Also das sind so die Dinge, die ich auch sehr liebe, dass manches manchmal unvorhergesehen auf einen zukommt, wo man von heute auf morgen oder von hier auf jetzt etwas kreieren muss, was auch die Sache dann wirklich bereichert. Und das ist da wirklich gelungen.
Ein ganz anderer Film war Die unendliche Geschichte. Was hat Sie daran gereizt?
Ja gut, Michael Ende war natürlich ein großartiger Mensch, den ich zwar höchst selten getroffen habe, aber dessen Buch mich sehr angesprochen hat. Und es war ein Fantasy-Film in einem Stadium, das damals noch eigentlich mehr so ein Vorleben des späteren Fantasy-Films darstellte. Und man hatte noch gar nicht diese Ausdrucksmöglichkeit. Und wie die das hingekriegt haben, der Bernd Eicher mit Wolfgang Petersen, sich das abgerungen haben, diese verschiedenen Möglichkeiten, das auch in den Bildern eben was Besonderes herzustellen, das war unglaublich. Und dass sie vor allen Dingen gekämpft haben, dieses überhaupt durchziehen zu können, denn das war auch finanziell total am Boden. Das war so, dass der Bernd Eichinger am Abgrund stand, auf gut Deutsch, dass er dann einfach mal 14 Tage die ganze Mannschaft durchlöhnen musste, bis er die Zusage von den Amerikanern bekam. Aber er hat das im Gespür gehabt, wenn ich jetzt abbreche, dann wird das ganze Projekt untergehen.
Dann gibt es ja auch noch Serien-Titelmelodien, zum Beispiel Ein Fall für zwei, ist auch von Ihnen, oder Liebling Kreuzberg war auch von Ihnen. Gehen Sie da anders ran, wenn es dann nur so in Anführungszeichen nur eine Erkennungsmelodie sein sollte?
Naja, ich würde das nie trennen von der inhaltlichen Gestaltung dieser Projekte. Also natürlich lese ich mir da mal ein Drehbuch durch und überlege mal, wer wird das spielen, wie ist die Grundstimmung. Zum Beispiel, da war mal eine Serie, die habe ich vertont, Alles außer Mord. Das war auch das war ein Krimi, der aber eher so Lustspielcharakter hat. Mit ganz tollen jungen Schauspielern damals. Und ich habe da richtig Spaß dran gehabt. Leider sind es, glaube ich, nur 18 oder 19 Folgen entstanden. Aber es war zum Beispiel auch eine interessante Herausforderung. Und damit will ich nur sagen, wenn man als Komponist rangeht, ich nehme an, dass bei den Kolleginnen dann auch so ist, dass man sich erstmal anschaut, was ist inhaltlich eigentlich, was kommt da auf die Leute zu und was ist da geplant. Und dann versucht man sich als Komponist eben darauf einzuschwingen. Und was dann aus einem herauskommt, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Wie das entsteht, bei mir entsteht es natürlich naturgemäß auch aus der, sagen wir mal, momentanen Inspiration, die sich beim Spielen ergibt. Also Improvisation spielt dabei eine Rolle, was einem einfällt, wenn man an seinem Instrument sitzt. Und es ist natürlich eine große Kunst, das auch festzuhalten und dann auch, sagen wir mal, in Noten umzusetzen, die man auch wieder verändern kann. Und da muss ich sagen, ist die Digitaltechnologie heute natürlich schon ein großer Fortschritt, eine große Möglichkeit, weil man sehr viel sofort aufnehmen kann und auch wieder verändern kann und daraus wieder was anderes machen kann. Also das Komponieren mit dem Computer, in dem man hineinspielt über sein Keyboard und was man dann daraus machen kann und auch anders instrumentieren kann, das ist unbegrenzt und fantastisch eigentlich, was sich dann aus dem entwickelt hat, was eigentlich Anfang der 70er Jahre überhaupt erst entstand.
Wie ist das denn mit Werbejingles, wenn Sie gerade über inhaltliche Gestaltung reden? Da ist ja nicht so viel Inhalt, oder? Geht da?
Oh Gott, doch da. Also das ist nun schon einige Tage her. Ich habe eine ganze Menge in der Richtung komponiert, aber da waren auch immer Stimmungsmomente mit, die eine Rolle spielten, dass man, sagen wir mal, etwas Fröhliches aussagen wollte. Und das hat ein bisschen was auch zu tun wie mit Kinderliedern. Ne? Wo man Odol gibt sympathischen Atem. Odol gibt sympathischen Atem. Also ich habe ein paar solche Dinge gemacht, das war auch aus dem Moment heraus. Ne? Da kommt ein Werbeexperte, der sagt, also ich habe da noch ein Ding, ein Jingle, und dann hat man das halt gemacht.
Sitzen Sie gerade an einem neuen Projekt?
Ja, gut, diese Platte und einiges mehr, was ich mit der Band vorhabe. Wir werden im Orchester Konzerte spielen und ich werde auch für mein in diesem Rahmen noch ein bisschen mehr planen natürlich und schreiben. Ja, es ist bei mir immer spielerisch, ergibt sich eins aus dem anderen.
Jetzt ergibt sich die nächste Musik. Was sollen wir spielen vom Album, vom aktuellen Passport-Album?
Zum Beispiel mit Max Mutzke. Mhm. Das ist ja auch mal ein wichtiger Punkt gewesen bei mir, diese enge Verbindung zu Rhythm and Blues. Ne? Und Inner City Blues zum Beispiel mit Max. Das haben wir auf der Bühne natürlich auch öfters gespielt. Und das fand ich eigentlich eine wunderbare Aufnahme.
Das hören wir jetzt hier im Doppelkopf in HR2 Kultur.
Rockets, moonshots, spin it on the half nuts. Money, we make it. Far we see it, they take it.
Klaus Doldinger ist Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Daniela Baumeister und wir haben noch eine Runde. Herr Doldinger, ich habe mal ein paar Zufallsbegriffe aufgeschrieben. Vielleicht fällt Ihnen dazu ja was ein, was Ihr Leben betrifft. Fangen wir doch mal mit Zufall an. Wie viel war Zufall? Wie viel war geplant?
Ja, das ist eine schwierige Frage natürlich. Also ich habe viele Menschen so spontan kennengelernt. Aus rein zufälligen Begegnungen hat sich oft eine Zusammenarbeit dann ergeben, weil die sagen, ich habe da einen Film, hast du nicht Lust und Zeit, da mal eine Musik zu machen? Und ich habe mir am Anfang das gar nicht so recht zugetraut, aber dann hat meine Frau, ich war ja relativ früh schon verheiratet, 1960 genau genommen, hat gedacht, ach, versuch's doch mal. Und naja, so ist vieles entstanden. Also insofern, Zufälle haben mein Leben schon ziemlich auch geprägt, weil ich eben, wie gesagt, immer zum rechten Zeitpunkt die richtigen Leute kennengelernt habe.
Dann nennen wir das Wort Zufall mal das Wort Glück.
Glück, genau.
Viel Glück gehabt im Leben?
Ja, aber ich möchte das jetzt nicht übertreiben. Also es gibt auch vieles, womit man leben können muss. Also ich war zum Beispiel 1981 mal sehr krank, hatte schwere Lungenentzündung und dergleichen. Und es gibt immer mal wieder diese Momente, die das Leben hätten beenden können. Hm. Ich war zu gebucht auf einem Flug, der am 16. Dezember 1960 abstürzte in Brooklyn. War auf USA-Tournee. Am Flug von Chicago nach New York gab es einen Plane Crash. Und rein zufällig haben wir dieses Flugzeug verpasst. Hat etwas mit Max Roach zu tun, wo wir nämlich am Abend vorher waren im Club. Und der Max Roach, der hatte davor in Kaiserslautern gespielt. Und mein damaliger Schlagzeuger Kurt Bong, der übrigens auch beim Hessischen Rundfunk einiges zu tun hatte, mit der Hessischen Rundfunk Big Band, der hatte den da wieder getroffen und hat sich so gefreut, dass der ihn wiedererkannt hat. Daraufhin hat er eine Lokalrunde ausgegeben. Und es blieb nicht nur bei der einen Runde, sondern es führte dann dazu, dass am nächsten Morgen das Flugzeug verpasst haben. Und damit war das ein glücklicher Zufall, aus dem heraus wir überlebt haben.
Das ist aber sowas wie Bestimmung. Da läuft es einem irgendwie kalt den Rücken runter, absolut, wenn Sie das erzählen. Harte Arbeit gehört wahrscheinlich auch dazu, zu so einem Leben. Nicht nur Glück, Zufall, Bestimmung.
Natürlich.
Also sind Sie ein harter Arbeiter?
Ja, wenn es darauf ankommt, habe ich hart arbeiten müssen. Aber da es immer mit Musik was zu tun hatte, fiel es mir dann auch immer wieder leichter, weil die Musik einen auch inspiriert und das Leben dann auch bestimmt. Also insofern würde ich nicht wagen, das mit einem Menschen zu vergleichen, der jetzt ganz hart an der Werkbank arbeiten muss. Also das ist nicht vergleichsweise, denn die Musik ist wirklich ein Lebenselixier, das mit nichts anderem zu vergleichen ist.
Handwerk passt da auch gut rein. Sie haben mir sehr viel Theorie auch gelernt.
Ja,
also es ist jetzt nicht so, dass man einfach aufsteht, das Saxophon nimmt und mal reinbläst.
Klar, es ist besser, wenn man etwas auch über das, was man da tut, ein bisschen mehr darüber Informationen hat.
Wie ist es denn mit Neugier?
Neugier auch, natürlich, klar, dass man sich interessiert für das, was überhaupt abgeht. Und ich sehe mir zum Beispiel gerne Gesprächsrunden an oder auch Kultursendungen, wo diskutiert wird und andere Meinungen zum Tragen kommen. Und das beschäftigt mich natürlich, was andere Menschen empfinden und denken. Also insofern, Neugier ist da ganz wichtig.
Was beschäftigt Sie im Moment besonders?
Ja, wohin entwickelt sich unsere Kulturszene in Deutschland? Also ich habe den Eindruck manchmal, dass der Jazz leider etwas unterprivilegiert ist. Für mich ist der Jazz doch der Ausdruck unserer Zeit gewesen, zumindest der letzten 100 Jahre und auf jeden Fall der letzten 50 Jahre. Und ich denke, in unserem Kulturprogramm der verschiedenen Verwaltern innerhalb Deutschlands spielt der Jazz nicht die entscheidende Rolle, die ihm eigentlich zukommen sollte, weil er eigentlich spontaner und direkter das zum Ausdruck bringt, was unsere Zeit bestimmt. Wenn ich mir an die Konzertprogramme anschaue, das ist meistens doch middle of the road. Da natürlich, ich habe auch meine Klassikmusik, mein Studium geliebt, aber wenn man dann heute immer wieder zum tausendsten Mal Wagner, Beethoven, wenn es dann wenigstens Stravinsky ist, aber nein, es ist sehr viel eben, was immer wieder abgespult wird, aber freigespielte Musik, auch zeitgenössische Musik, kommt eigentlich im Verhältnis zu kurz.
Ist es auch in unseren Köpfen, also dass der Jazz einfach nicht mehr diese Rolle spielt, die er gesellschaftlich gespielt hat, als er zunächst auch gar nicht so angesehen war, als sie angefangen haben. Da war ja Jazz in Deutschland zum Teil auch echt bäh. Oder als der Bebop als Protest auch gegen Krieg, gegen Rassendiskriminierung entstanden ist. Fehlt einfach auch so ein bisschen die richtige Einstellung im Kopf bei uns?
Ja, ich nehme an, wenn man sich die Berichte über Premieren anschaut, dann kriegt man schon ein bisschen den Eindruck, dass es in erster Linie darum geht, dass die Damen sich fein kleiden können, die Herren auch. Und dass es irgendwie so mehr ein gesellschaftliches Event-Denken ist. Aber was im Jazz da eben nicht ganz reinpasst halt, ehrlich gesagt. Und Jazz ist eben direkter und natürlich, man könnte auch im Smoking in ein Jazz-Konzert gehen, aber ich glaube schon, dass man da noch mal ein anderes Verhältnis zu dieser Art von Musik entwickeln müsste und das auch mehr unterstützen müsste.
Was können Sie dafür tun, als einer der Päpste?
Ach Gott, mein Gott, ich kann eigentlich gar nichts dafür tun, also indem ich halt Konzerte spiele und versuche, etwas über die Bühne zu bringen, was dem Publikum auch Freude beschert, dem Publikum, das vielleicht auch was anderes hören will.
Sind Sie rastlos?
Nein, würde ich mich nicht bezeichnen. Das wäre also rastlos.
Dann nennen wir es anders, kreativ.
Ja, also es gibt mir Lebenskraft und Überlebenskraft, wenn ich merke, ich kann aus mir selber noch etwas entwickeln, was vielleicht Spaß macht zu spielen, gespielt zu werden und wo die Musiker auch mitziehen. Denn die Überzeugungskraft muss ich auch auf die Band übertragen können. Und dass dieses dann von der Bühne ins Publikum hinein funktioniert, das ist immer wieder eine ganz große Bestätigung und ein erfreuliches Erlebnis.
Sind Sie bescheiden?
Ich bin zur Bescheidenheit erzogen worden, na klar, aber ich will jetzt nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich jetzt wirklich bescheiden bin. Also da gibt es bestimmt bescheidenere Menschen, kann ich mir vorstellen.
Man darf ja auch stolz sein auf das, was man bisher geschafft hat und auf das, was noch kommen soll.
Meine Planung war eigentlich eher etwas minder bemittelt. Also ich habe immer die Dinge, bin ich so angegangen, wie sie sich ergeben haben, wo Leute auf mich zukamen und sagen, wir müssen jetzt aber ein Konzert machen nochmal oder du machst eine Tour oder... Aber es kam nicht eigentlich selten aus mir selber heraus, sondern es waren Anregungen von anderen Leuten, denen ich sehr dankbar bin, dass die mich dann auf Ideen gebracht haben, auf die ich normalerweise so gar nicht gekommen wäre.
Wir können uns aber trotzdem nicht so richtig vorstellen, dass Klaus Dollinger zu Hause sitzt und sich zur Ruhe setzt.
Ach Gott, wenn man eine Familie hat, wir sind derer 12 und da ergeben sich immer wieder neue Gesichtspunkte. Mein Sohn lebt in New York, ist Filmemacher und das ist überhaupt innerhalb einer Familie unglaublich, das hätte ich mir ja nie vorstellen können. Wir waren ja 10 Jahre verheiratet am Anfang, ohne Kinder zu haben. Und dann hat sich das aber alles aus unseren Kindern heraus so viel Eigenleben entwickelt. Und das finde ich so wunderbar, was man da im Laufe eines Lebens dann mit diesen Menschen, die dann hinzukommen, erleben darf und wieder an neuen Erkenntnissen auch erlangt.
Das Leben ist ein Puzzle und wenn die Teile am richtigen Fleck sitzen, dann passt's gut. Bei Ihnen passt's, glaube ich, gut. Sind Sie glücklich, Herr Dollinger?
Soweit man glücklich sein kann, bin ich da sicherlich. Aber man muss immer wieder mit den und bilden und mit dem, was sich eben aus dem täglichen Leben auch ergeben kann, zu Rande kommen. Und insofern ist das, sagen wir mal, allein glücklich sein nicht ganz ausreichend.
Also anders gefragt, vielleicht ein glücklicher Mensch.
Soweit es möglich ist, ja. Also über mich bekommt natürlich manchmal eine gewisse Schwermut, wenn ich mir anschaue, was da tagtäglich auf der Welt passiert und was da... Das kann man nicht einfach abstreifen. Also es sind zu viele Dinge, die sich heute ereignen, die einen auch wirklich angehen irgendwo und wo man dann auch mal deprimiert ist. Also insofern, jetzt glücklicher Mensch zu sein, klingt mir zu oberflächlich eigentlich.
Gucken Sie optimistisch in die Zukunft?
Das schon. Ich glaube schon, dass sich die Menschen immer wieder finden werden, auch die uns auf einen besseren Weg bringen werden. Aber man muss selber auch mithelfen und dran arbeiten.
Welche Musik sollen wir zum Schluss noch spielen, die auch dran arbeiten kann?
Der Kreis ist heiß, warum denn nicht? Ne? Wir haben es ja vorhin angesprochen. Ne? Also.
Klaus Doldinger, ich freue mich sehr für Sie und ich habe mich sehr gefreut über dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und
danke.
Viel Optimismus.
Gleichfalls. Alles Liebe, alles Gute. Hat mich sehr gefreut.
Der Doppelkopf hier in HR2 Kultur mit Klaus Doldinger. Mein Name ist Daniela Baumeister. Schönen Tag und machen Sie es gut.
Keiner weiß. Der Kreis ist heiß, der Kreis ist heiß.